Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es geht los mit der nächsten Ausgabe von Kreisab. Schön, dass ihr auch an diesem Montag wieder eingeschaltet habt und reinhört. Und ich freue mich heute mal wieder über ein zeitloses Thema zu sprechen. Und ja, ich weiß, es gab mit Sicherheit Spiele an diesem Wochenende oder vielleicht auch die eine oder andere Meldung, wo ihr sagt, schade, dass wir nicht darüber sprechen. Aber ich finde, ab und zu brauche erstens ich auch eine kleine Pause, die ich mir dann montags nehme. Und vor allem ist es auch interessant, mit Leuten zu sprechen, die zwar sozusagen auch in der Aktualität im Handball arbeiten, aber die sich um Themen kümmern, die vielleicht nicht unbedingt immer nur mit einem reinen Ergebnis zu tun haben. Und diesmal begrüße ich einen Gast, der in Dänemark unterwegs ist. Wie er genau dahin gekommen ist, was er dort macht, was da vielleicht anders, besser oder schlechter auch ist, das erzählt er uns in dieser Sendung. Ich sag hallo und herzlich willkommen an Lars Mühling. Hi Lars.
Moin, hi.
Ja, du warst ja zuletzt auch mal beim Podcast des Kollegen Finn-Ole Martins zu Gast. Der ein oder andere wird da auch reingehört haben und liebe Grüße an Vom. Nein, ich schnapp ihm jetzt nicht die Gäste weg, um Gottes Willen. So ist es nicht. Aber Spaß beiseite. Es ist ja erstmal schön, dass du auch für mich Zeit gefunden hast. Und das Zweite ist, wir müssen mal ein bisschen erklären, was du im Handball eigentlich genau machst. Aktuell bist du bei GOG. Welche Funktion hast du denn da?
Dort bin ich im Ligabetrieb als Videoanalyst zuständig und sorge quasi dafür, dass die Trainer schnellstmöglich, das ist quasi die Hauptaufgabe, schnellstmöglich nach dem Spiel mit einem Video versorgt zu werden. Nicht nur die Einzelszenen, sondern vor allem Richtung die Datenanalyse, die wir dort auswerten. In der Bundesliga gibt es ja ganz viele Daten und da haben wir bei uns intern einfach nochmal ein paar wichtige Punkte, die ich dann direkt nach dem Spiel auswerte und präsentiere, damit die Trainer eben auch nochmal wirklich nicht nur dieses Bauchgefühl quasi nach dem Spiel haben, sondern auch wirklich mit Daten nicht vollgetextet werden, sondern da versorgt werden, damit man das Spiel dann wirklich nachher analysieren kann.
Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, verstehe mich bitte nicht falsch, aber machst du nur das? Also kannst du rein davon leben?
Nein. Also nebenbei habe ich hier in Dänemark angefangen zu studieren. Inzwischen ist das auch mit einer Idee aus dem Handball quasi, ist das in eine wissenschaftliche Karriere transformiert worden. Und seit September bin ich an meiner Doktorarbeit dran an der Aarhus-Universität und spezialisiere mich da quasi auf Persönlichkeitsmerkmale in Top-Management-Teams. Also nicht komplett anders, sondern wie gesagt, vielleicht kann man das schon aushören mit Top-Managern und Persönlichkeiten. Die gibt es eben auch im Handball. Und da muss man eben auch schauen, wie man das am besten hinbekommt. Insofern, das ist in der Theorie mein Hauptjob. In der Praxis ist Handball auch mein Leben quasi. Und da bin ich sehr, sehr viel in der Halle unterwegs, gucke ich genauso viel Handball, genauso viel Bundesliga. Und das ist in der Theorie dann Hobby und quasi mein zweites Leben.
Ja, das ist ja ein schönes zweites Leben. Aber wir müssen natürlich auch für das Verständnis noch wissen, wo kommst du her? Wie bist du zum Handball gekommen? Und vor allem, wie bist du in diese Schiene gekommen? Das ist ja schon sehr spezifisch.
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen länger ausholen. Das hat irgendwann mal in der dritten Klasse angefangen, wo es eine schöne, gute Handball-AG gab in Norderstedt. Und da habe ich da teilgenommen und da hat sich dann langsam und sicher meine Passion für Handball entwickelt. Wusste damals schon relativ früh, dass ich gerne ja im Jugendbereich tätig sein wollte und hatte da dann beim damals HG Norderstedt, heutzutage die HT Norderstedt oder das HT Norderstedt, um richtig zu sein, durfte ich da schon als Jugendtrainer anfangen. Hat mir dann so gut gefallen, dass ich quasi nach der normalen Schule noch ein FSJ dort gemacht habe und bin dann zum Studium, und da wird es, sage ich mal, ein bisschen interessanter, nach Kiel gegangen und hatte dort dann die Möglichkeit, beim THW Kiel anzufangen. Und in der U15 damals dann als Co-Trainer und wurde erstmal erschlagen quasi von diesem Leistungszentrum, was die damals dann gebaut hatten, und von ja, einfach diese Halle inklusive natürlich dieser Elite an Jugendspielern, muss man so sagen. Und da hat es dann langsam angefangen, oder beziehungsweise nicht langsam angefangen, sondern da hat es dann angefangen, wo ich wirklich nicht nur wie in Norderstedt, wo ich auch schon Tag und Nacht in der Halle war, sondern da dann wirklich auf dem höchsten Niveau mich weiterzuentwickeln quasi als Trainer. War dann dort 3 Jahre, habe da sehr viel lernen dürfen und, sage ich mal, die Anfänge im Leistungssport als Trainer machen dürfen. Und das hat dann nach 3 Jahren quasi so geendet, dass ich da gerne den nächsten Schritt machen wollte. Und damals gab es die Möglichkeit, in Hamburg dann als Trainer weiterzumachen. Und das war einfach für mich nochmal nicht nur natürlich Richtung Heimat, sondern einfach mal eine neue Perspektive, eine andere Perspektive mit anderen Kollegen, wo ich weiter quasi den Fokus auf die nächsten Schritte als Trainer machen wollte. Und das hat sich dann auch bezahlt gemacht, sage ich mal, dass ich einfach viele andere Perspektiven dann eben auch bei Hamburg kennenlernen durfte. Aber ich glaube, das Wichtigste war bei mir, dass ich nie aufgehört habe, Sachen zu hinterfragen und Systeme zu hinterfragen und eben auch immer wieder zu sagen, okay, ich will gerne Sachen aus einem anderen Blickwinkel mitnehmen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon damals früh angefangen habe, als Schiedsrichter aktiv zu sein. Und jetzt kommt so ein bisschen der Part, wie man in Dänemark gelandet ist. Denn damals war ich auf einem großen Turnier. Vielleicht kennt das eine Lunderspielen. Das ist mit das größte Handballturnier in der Halle. Dort war ich als Trainer. Und wenn man damals auf den dänischen Turnieren immer da war, da kannte man schon den Namen Skanderborg. Da war immer bekannt, okay, das ist wirklich der Top-Verein in der Jugend, mit der Jugendausbildung. Und die durfte ich dann tatsächlich pfeifen. Und so wie ich damals drauf war, bin ich nach dem Spiel zu den Trainern gegangen und habe gefragt, hey, ist das irgendwie eine Möglichkeit? Kann ich mal bei euch vorbeischauen? Ihr spielt einen guten Handball. Und witzigerweise sind das jetzt tatsächlich einige Jungs, die bei Skanderborg Profiverträge haben. Und da habe ich dann angefangen zu fragen, kann ich nicht bei euch hospitieren? Was ich damals schon viel gemacht habe, eben auch über den Tellerrand zu schauen. Und dann hatte ich irgendwann die Möglichkeit, da mal hinzufahren während der Saison und die ersten Einblicke quasi in Dänemark zu erhalten, ohne wirklich gedacht zu haben, dass ich mal nach Dänemark. Und wie das dann so ist, quasi nach irgendwie dem Bachelor und 2 Jahre Hamburg, habe ich dann gedacht, okay, was kommt danach? Was kommt karrieremäßig? Fokussiere ich mich voll auf den Handball? Will ich noch einen Master machen? Will ich vielleicht weg vom Handball? Und da habe ich gesagt, komm, wir machen weiter die Handballschiene und will noch gerne einen Master machen. Und da habe ich dann gesagt, okay, für einen Master ist eine richtige Arbeit in Anführungszeichen aus einer normalen Welt. Dann sollte ich das nutzen. Dann sollte ich wirklich diese Zeit nutzen, um maximal zu lernen. Und man kann maximal lernen, wenn man das System verlässt. Anders wird das schwierig. Und da habe ich dann eben gesagt, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Wo habe ich Netzwerk? Wo kann ich einfach mal fragen, ob das überhaupt möglich ist? Und so hat die Suche dann irgendwann begonnen zu sagen, okay, ich will ins Ausland. Ich will weit weg. So weit weg ist es dann auch nicht mehr. Aber zumindest raus aus diesem deutschen Ausbildungssystem heraus, um einfach mich als Trainer dann eben auch weiterzuentwickeln. Dann habe ich einfach mein Netzwerk gefragt, Norwegen, Schweden, Spanien, Italien, Dänemark dann eben auch. Und die haben, nachdem ich da hingefahren bin und man sich mal ernsthaft darüber unterhalten hat, haben gesagt, okay, sie können sich das vorstellen. Hatten auch gleichzeitig eine freie Stelle quasi. Und dann haben gesagt, komm, lass uns das machen. Und da muss ich sagen, da hatte ich dann auch Glück, dass Skanderborg sehr nah an der Stadt Aarhus liegt, die gleichzeitig eine sehr gute Uni hat. Und da habe ich dann auch einen Studiengang gefunden, der gepasst hat. Ja, und theoretisch war eben zu der damaligen Zeit Handball der volle Fokus. Das erste Jahr war dann auch in Skanderborg. Ja, dann sowieso ein neues System mit einer neuen Sprache und so weiter. War ich da jeden Tag mehrere Stunden in der Halle und habe währenddessen studiert. Und dann bemerkt man eben auch einige Sachen, die neu im System sind. Wie beispielsweise, dass diese Strukturen, die man in Deutschland hat, durch das Jugendzertifikat beispielsweise, wie mit ganz vielen Jugendleistungszentren, wo ganz, ganz viele hauptamtliche Trainer sind, die es in Dänemark nicht gibt. Und das habe ich dann spätestens bemerkt, als ich unseren U19-Trainer kennengelernt habe, der selber Profispieler war und mit Nationalspielern arbeiten durfte in der Halle. Und der ist genauso 5-mal da gewesen in der Halle, inklusive natürlich Spielen. Und dann habe ich irgendwann rausbekommen, dass der das so nebenbei macht. Dass der genauso seine 450 Euro so ungefähr bekommt. Und durch diese Strukturen, durch diese andere Strukturen, muss man natürlich irgendwie Wege finden, sich anders zu finanzieren. Und da hat quasi dieser duale Weg dann ein bisschen begonnen. Und dementsprechend habe ich mir dann einen Job gesucht bei einer Company. Und dann hat das eben auch irgendwann so damit geendet, dass ich dann gesagt habe, guck mal, hier gibt es eine Möglichkeit im Studium, die mir auch Spaß macht, die ich dann auch mit meiner Leidenschaft quasi verbinden kann. Ja, und so ist das quasi beim PhD geendet. Handballerisch hatte ich dann die Möglichkeit, auch über Kontakte. Es war quasi die Idee in Skanderborg, dass ich nächste Saison mich vor allem darauf fokussiere, auf diese Videoanalyse, um den Trainern dort zu helfen im alltäglichen Bereich. Und da habe ich dann ganz blöd wieder mein Netzwerk angerufen und ganz viele gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Und über diese Fragerei kam dann irgendwann die Anfrage zurück von GOG damals mit Mikkel Vogt. Willst du das nicht für uns machen? Und ich glaube, wenn GOG dich fragt als Trainer, als Jugendtrainer zur damaligen Zeit, ob du mit den besten Spielern der Welt und mit wirklich dem besten Ausbildungssystem dahinter dich fragt, ob du mit denen zusammenarbeiten willst, dann wird das natürlich sehr schwierig, dort Nein zu sagen. Und dann gab es mehrere Gespräche. Beide Seiten haben das Projekt an sich gut gefunden, weil dazu muss man auch sagen, es gibt, meine ich zumindest, keinen einzigen Videoanalyst in der Funktion in Dänemark. Dementsprechend war das auch neu für alle. Und dann hat man sich unterhalten, hat meine deutsche direkte und detaillierte Art gut gefunden und dann hat das gepasst. Und ja, nach einem langen Monolog bin ich jetzt da, wo ich gerade bin, als Videoanalyst bei GOG inklusive noch einer Ausbildung in der Universität.
Ja, aber dafür ist das Format Podcast doch da, Lars, dass man eben auch mal ausholen kann. Und du hast ja vorher gesagt, du musst ein bisschen ausholen. Jetzt habe ich mir natürlich ein paar Stichworte aufgeschrieben und notiert, damit ich da an entscheidenden Stellen nochmal nachfragen kann. Ich möchte da auch ein bisschen der Reihe nachgehen. Du hast gesagt, du warst dann in Kiel. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass man da mal hinfährt. Dann klopft man da an der Tür, dann ist die vielleicht auch auf oder einer öffnet. Man geht da rein und dann bleibt man da. Wie ist das denn zum Beispiel zustande gekommen?
Theoretisch genauso, wie du es gesagt hast. Es war, und ich glaube, das habe ich ja auch schon erwähnt, ich habe einfach immer blöd gefragt und ganz viele Leute angerufen, ohne mir groß dabei was zu denken und kann ich nicht mal vorbeischauen. Und so ist es eigentlich auch damals in Kiel gewesen. Ich hatte einen Kollegen, Jonas Mühlenweg, der gerade in Dormagen als Trainer ist, mit dem hatte ich mich in Norderstedt unterhalten und er hat gesagt, der hat einfach mal eine Mail hingeschickt und gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen kann. Und dann dachte ich mir, ach komm, kann ich ja auch mal machen, während ich natürlich irgendwie in der Region auch andere Vereine angefragt habe. Und dann schrieb ich dem Jugendkoordinator, und ich wusste zu damaliger Zeit noch nicht, wer das ist, Klaus-Dieter Petersen mit Pitti, habe ich mal eine Mail geschrieben unter Motto, hier, ich komme nach Kiel, ich will eine C-Lizenz machen, ich will mich als Trainer gerne im Leistungssport etablieren, kann ich nicht mal. Und dann kam eine Mail zurück, klar, komm mal vorbei. Und so war das einfach wirklich, dass ich dann irgendwann in diese Halle kam und diesen Moment hatte ich schon gesagt, wo du in dieses Leistungszentrum kommst und eigentlich immer nur so, ich nenne es mal Dorfhandball, ambitionierten Dorfhandball kennst, in Hamburg unterwegs bist, nur vom HSV träumst und von Kiel sowieso ganz weit weg ist. Auf einmal stehst du in dieser Halle und das war wirklich dieser Moment, der mich innerlich gecatcht habe, wo ich gesagt habe, Alter, wie geil ist das hier bitte? Und ja, anscheinend hatten die dann auch gesagt, hier, junge Leute, und das ist eben auch in Kiel der Fall, junge Leute wollen wir gerne fördern, die Bock haben. Und so ist das damals entstanden, wo Pitti Petersen dann gesagt hat, komm, warum nicht? Kann funktionieren. Mit damals auch einem jungen Cheftrainer zusammen in der Kombination. Und dann ging das quasi los. Und dann ging das los, dass irgendwie nach 1,5 Jahren ja, sehr, sehr harte Arbeit am Ende des Tages, wo ich wirklich von morgens bis abends eigentlich jeden Tag in der Halle war, dann irgendwann ich mehr Verantwortung übernehmen durfte beim großen THW. Und ja, so ging das wirklich tatsächlich los. Also im Endeffekt angeklopft und mal gefragt, kann ich nicht mal reinkommen?
Ja, ich meine, das ist natürlich auch aus meiner Sicht der richtige Weg, denn ich spüre bei dir sehr viel Neugier, wobei das Wort Neugier ja manchmal auch ein bisschen negativ besetzt ist. Ich spüre bei dir sehr viel Interesse. Interesse, dich persönlich weiterzuentwickeln, Interesse, andere Dinge kennenzulernen, Interesse, dadurch auch etwas zu lernen. Und du hast ja eben auch gesagt, du warst dann als Schiedsrichter unterwegs. Das ist ja durchaus auch spannend. Warum hast du denn dann irgendwann für dich selber herausgefunden, nee, ich verfolge das nicht weiter? Denn wenn man so ehrgeizig und interessiert ist, wie du das anscheinend bist, dann könnte man ja vielleicht auch, ich möchte da keinem zu nahe treten, relativ schnell im Schiedsrichterwesen relativ weit nach oben kommen. Warum hast du dann gesagt, nee, ich möchte lieber den Weg als Trainer einschlagen?
Also ich habe das tatsächlich bis zuletzt auch alles parallel gemacht. Ich habe bis zur vierten Liga in Deutschland gepfiffen. Also es war jetzt auch nicht, dass ich da richtig schlecht war, aber ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte, und das war einfach Handball. Egal, ob es irgendwie Kampfrichter war, ob es Trainer war, ob es selber Spieler war oder eben Schiedsrichter. Und all diese Perspektiven, und das war mir damals eben auch klar, du kannst von jeder Perspektive ganz viel lernen. Und es hat einfach Spaß gemacht, und es muss man auch fairerweise sagen, es hat gut Geld gegeben, in der vierten Liga in Deutschland zu pfeifen. Ja, es ist alles Hobby, es ist alles Leidenschaft, das macht man gerne. Aber es war natürlich für mich klar, dass ich am meisten Spaß habe in dieser Jugendausbildung, mit jungen Leuten zu arbeiten, die weiterzuentwickeln, und auf der anderen Seite eben auch mit diesem Ergebnisdruck am Ende des Tages auch mitzugehen beziehungsweise das erleben zu wollen. Weil wenn man, wie gesagt, den ganzen Tag in der Halle steht, dann will man davon auch was haben und will eben auch erfolgreich sein, oder zumindest ich. Und das hat mir dann eben auch viel, viel Antrieb gegeben und gleichzeitig dann einfach gesagt, guck mal, Handball muss nicht nur Top-Top-Niveau sein in den Leistungszentren, sondern kann dann eben auch ja was anderes sein. Also es war jetzt nicht nur, dass ich hochgepfiffen habe, sondern ich habe dann auch irgendwas an Kreisliga oder sonst was gepfiffen, weil ich einfach am Ende des Tages sehr, sehr gerne in der Halle unterwegs war und einfach leidenschaftlicher Handballer war oder bin.
Ja, das sind wir ja alle. Das ist ja das Schöne, das vereint uns, dass dieser Sport auch verbindet. Und ich finde das alles sehr bemerkenswert, weil ich habe eben davon gesprochen, dass ich bei dir ein großes Interesse spüre, und das wächst sozusagen bei jeder Antwort, die du gibst. Da merkt man, was der Handball dir bedeutet und wie wichtig dir das Ganze ist. Aber wir wollen mal ein bisschen wegkommen von dir persönlich und zu dem, was du eben erwähnt hast. Eine Sache, die fand ich extrem interessant. Du hast davon erzählt, dass in Dänemark im Jugendbereich im Prinzip keine hauptamtlichen Trainer unterwegs sind. Ich bin geschockt. Das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Wir sprechen immer von diesem herausragenden Ausbildungssystem. Wir sprechen immer wieder davon, was machen die besser, was machen die anders als wir. Wir sagen in Deutschland ganz oft, ja, aber wir brauchen mehr hauptamtliche Trainer im Jugendbereich. Ist das überhaupt nicht so? Ist da kaum zu glauben.
Ja, also es hat mich, wie gesagt, auch geschockt, weil ich in Deutschland auch in den Leistungszentren, da wirst du gerade als Student wirklich gut bezahlt, kannst da so viel verdienen, dass du davon erstmal ein bisschen leben kannst. Und dann kommst du in Dänemark an, und Skanderborg ist eben auch nicht nur eine Adresse, sondern eigentlich die Adresse im dänischen Handball, sind nach GOG eigentlich mit die zweitbeste Akademie. Und dann erfährst du, dass da irgendwie kaum Struktur vorhanden ist und kaum Geld drin ist in diesem System. Und wenn selbst der U19-Trainer, der wirklich gute Arbeit leistet und der wirklich mit den Talenten zusammenarbeitet, die morgen quasi auch schon bei Skanderborg im Ligateam mit drin sind, dann war das auch für mich schockierend. Und das war einfach, ja, eine ganz andere Welt. Und das habe ich dann eben auch relativ früh erkannt, dass die einfach in gewisser Art und Weise anders arbeiten müssen auch natürlich. Wenn du diese Hauptamtlichkeit nicht hast, dann muss jeder irgendwo nebenbei noch einen Job haben. So, und das, ja, sind komplett andere Strukturen, und es hat mich, wie gesagt, auch schockiert. Aber dann, wie es so ist mit der Anpassungsfähigkeit, musst du damit deinen Stil auch ändern und dich da gegebenenfalls dann eben anpassen.
Hast du denn das Gefühl, dass das in irgendeiner Weise dem Nachwuchs in Dänemark schadet, dass da keine hauptamtlichen Trainer sind? Weil du hast natürlich gerade gesagt, in Deutschland kann man sich als Jugendtrainer, als Student dann auch da gut was dazu verdienen. Das ist natürlich im jungen Alter sicherlich ganz in Ordnung. Wenn man dann älter ist und vielleicht mal irgendwann eine Familie ernähren muss, dann ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber ich glaube, dann verdient man in dem Bereich wahrscheinlich zu wenig. Aber hast du das Gefühl, in Dänemark macht das irgendwas mit dem Nachwuchs? Also wirkt sich das in irgendeiner Art und Weise negativ aus?
Jetzt kommt meine deutsche Mentalität und mein deutscher Trainer sein mit in die Antwort ja, weil ich natürlich sage, diese Struktur, die in Deutschland vorhanden ist, mit der Kooperation von den Schulen, mit Frühtrainingseinheiten, mit einem Athletiktrainer, der eigentlich auch hauptamtlich in den Leistungszentren mit drin ist. Das gibt ganz, ganz viel. Und das gibt diese Professionalität, die man auch zu gewissen Teilen braucht. So, und jetzt ist natürlich sicherlich die nächste Frage, okay, aber wenn man nach Dänemark guckt, die sind alle besser am Ende des Tages. Und ja, das ist der Fall, aber Systeme haben ja ihre Stärken und Schwächen. Und ich glaube, da ist ein Punkt, wo die Dänen das gerne hätten, es aber einfach nicht möglich ist, weil die Dänen einfach andere Strukturen haben. So, und am Ende würde ich schon mitgehen und sagen, diese Strukturen, gerade Richtung gezielten Athletiktraining, Richtung viele Trainer im Training, das hilft schon am Ende des Tages. Aber, und das ist eben dieses wichtigste Argument, man braucht Qualität. Ganz viel Qualität über Quantität. Und das ist eben dieser Punkt, warum Dänemark dort besser ist, weil sie mehr Qualität haben. Das liegt eben auch aber daran, dass beispielsweise die ganz anders mit dem Ligateam zusammenarbeiten. Ligateam ist dann eben in der Herrenbereich, dass dort eben regelmäßig dann der dänische Liga-Coach auch mit ins Training kommt. Häufig der Co-Trainer, und das ist eben häufig der Fall in vielen Mannschaften, der Co-Trainer der Herrenmannschaft ist dann häufig U19-Trainer beziehungsweise Koordinator. So, der ist dann hauptamtlich beispielsweise. So, und dementsprechend arbeiten die da ganz anders zusammen und haben in ihrem Jugendsystem deutlich mehr Erfahrung und Qualität als beispielsweise ein U15-Trainer in Deutschland, wie ich es einmal war, einfach herkommt und sagt, komm mal, lass uns mal in Leistungssport gehen. So, und in diesen großen Leistungszentren in Dänemark ist im U15-Bereich beispielsweise schon deutlich mehr Qualität als, ich nenne es jetzt mal einen Lars Mühling, der vor 5 Jahren in Deutschland 15 Trainer war. Sondern beispielsweise in Skanderborg oder eben auch in GOG sind das häufig alte Ligaspieler, die ganz viel Erfahrung mitbringen, die ganz viel Taktikwissen mitbringen, die dort Cheftrainer sind. So, und das machen sie natürlich alles freiwillig. Das sind häufig auch Eltern, die da mit drin sitzen. Aber dementsprechend nochmal ist diese Qualität dort einfach höher als in dem deutschen System.
Ich finde das deswegen bemerkenswert, weil ja die dann ja noch einen ganz normalen Job haben müssen, in Anführungsstrichen. Also das ist ja auch eine Zeitfrage. Glaubst du, und diese Diskussion kann man in Deutschland ja ganz oft aufmachen, dass die Größe des Landes dabei auch eine Rolle spielt, dass ein dänischer, ich sag mal Ex-Internationaler oder Ex-Ligaspieler dann sagt, ja, ich mach das, weil eine Auswärtsfahrt, die dauert halt eh maximal 1,5 Stunden, selbst wenn wir auf dem höchsten Jugendlevel unterwegs sind. Und wenn du das in Deutschland machst, boah, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Glaubst du, dass so eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen eine Rolle dabei spielt?
Ja, hundertprozentig. Also wenn wir jetzt ein bisschen Fachwörter verwenden wollen, ist es ja auch ein Zwang, ein methodischer Zwang von diesem dänischen System, dass sie diese Leute brauchen, dass sie diese ehemaligen Ligatrainer brauchen, beziehungsweise extrem gut zusammenarbeiten, damit am Ende diese Spieler auch hochkommen und denen in diesen Ligamannschaften helfen. So, das ist eben dieser eine Punkt, dass sie es machen müssen. Und der andere Punkt ist eben, sag ich mal, dass es in Deutschland diese Freiwilligkeit ganz anders ist. Und da müssen wir über die Thematik Kultur sprechen. In Deutschland geht es eben auch schon damit los, dass wir gar nicht so viele Freiwilligkeit haben, so in diesen Jugendvereinen, sag ich mal. Sondern da machen das dann eben, ich nenne mich jetzt als Beispiel in Norderstedt, mache ich das dann für 50 Euro im Monat als 13-Jähriger, 14-Jähriger oder so. Aber da ist eben einfach nicht diese Qualität, sage ich mal, vorhanden, die im dänischen Handball einfach da ist, weil es dann häufig, und das meine ich mit diesem Zwang, es gar keine Jugendtrainer gibt, in Anführungszeichen. Es gibt natürlich schon Jugendtrainer und die werden auch mit ins Boot genommen und die werden auch gefördert. Allerdings gibt es nicht so viele Trainer wie in Deutschland. Dementsprechend müssen es die Eltern machen und dann sagen natürlich häufig die Eltern aufgrund dieses Landes, der Handball hat ja auch einen ganz anderen Stellenwert in Dänemark, dementsprechend gibt es auch prozentual gesehen mehr ehemalige Handballspieler, die dann in die Halle gehen und sagen, gut, ich trainiere meinen Sohnemann. So. Und das ist in Deutschland natürlich nicht der Fall. Oder beziehungsweise natürlich nicht ist es der Fall, sondern ja einfach aufgrund dieses Systems und dieser Kultur.
Ja, dieses Stichwort Kultur, was du jetzt am Ende deiner Antwort gegeben hast, möchte ich direkt mal aufgreifen. Natürlich ist das auch eine Kulturfrage. Die Bedeutung des Handballs in Dänemark ist im Vergleich zu Deutschland, auch wenn es der größte Handballverband der Welt hier ist, den wir haben, höher. Und deswegen ist da ein größeres Interesse innerhalb der Gesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier jetzt im Podcast zuletzt schon mal erzählt habe. Ich war ja beim Finalwochenende der Europameisterschaft vor Ort und habe dann unten in der Hotellobby am ersten Abend denen getroffen, die sich unterhalten haben. Und dann haben sie natürlich gemerkt, wir kommen aus Deutschland, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und die haben darüber berichtet, dass die halt in einem Dorf leben, wo 2500 Leute unterwegs sind, aus der Nähe von Aalborg, und sie wären da aber auch total involviert und er wäre auch irgendwie Jugendtrainer und sie wäre auch im Verein irgendwie eingespannt und so weiter. Und das ist eigentlich ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Aber was ich erstaunlich finde, oder vielleicht kannst du das nochmal erklären, diese ehemaligen Spieler und Spielerinnen, die dann im Jugendbereich als Trainer unterwegs sind, meinetwegen ja auch als Eltern ihrer eigenen Kinder, die dann da mittrainieren, kann ja sein, muss aber nicht, sind die denn mit Trainerscheinen ausgestattet? Oder ist es einfach diese Erfahrung, die sie selber hatten, die sie dann nur weitergeben? Weil ich glaube übrigens, manchmal muss es nicht immer der Trainerschein sein, sondern diese Erfahrung, die kannst du ja nicht kaufen, die kannst du auch nicht lernen.
Ja, das ist blöd gesagt typisch deutsch. Für alles brauche ich irgendeinen Schein, damit ich es kann. In Deutschland brauchst du diese Trainerscheine, damit du Trainer sein darfst auf gewissem Niveau, und das fördern Verbände, und das ist eben ganz, ganz wichtig. Da geht es nicht um die Qualität, sondern geht es um den Trainerschein. So, und dann wird eben nicht diskutiert, okay, wie viel Handball verstehst du, sondern welchen Trainerschein hast du, damit du irgendwelche Stellen besetzen kannst. Und in Dänemark, wie du es auch schon richtig gesagt hast, oder es ist einfach so, dass da ehemalige Ligaspieler hinkommen und da brauchst du keinen Trainerschein. So, wenn du wirklich auf dem höchsten Niveau gespielt hast und vielleicht, oder in den Top-Clubs sind das dann eben auch ehemalige Nationalspieler beispielsweise. Da würde ich jetzt nicht hingehen und fragen, sag mal, hast du eigentlich eine C-Lizenz? Darfst du überhaupt die Jungs trainieren? So, und das würde ganz überspitzt gesagt, das würde vielleicht in Deutschland der Fall sein.
Stehen wir uns da ein bisschen selber im Weg?
Ja, also das ist, wie gesagt, diese Kultur. Ich brauche einen Schein, damit ich etwas kann. Ich brauche einen Zettel und eine Unterschrift und einen Stempel, der schöne deutsche Stempel, damit ich etwas kann. Ansonsten zählt das nicht.
Es soll ja auch Leute geben, die solche Stempel und solche Urkunden oder wie auch immer oder solche Papiere haben und es trotzdem nicht können. Also soll es ja in der Vergangenheit durchaus schon gegeben haben, ja?
Genau, also das meine ich eben unter Motto, der Schein ist wichtiger als das Können. Ob ich jetzt eine D-Lizenz habe oder eine A-Lizenz oder sonst was, geht es darum, oder beziehungsweise eben dieser Hauptfokus in Dänemark, darum, habe ich das Spiel verstanden oder nicht? Kann ich in Korrekturen gehen, wenn wir jetzt ein bisschen spezifischer darüber reden oder nicht? Kenne ich die Taktiken, die heutzutage angewendet werden oder nicht? Interessiere ich mich für den Handball, bin ich leidenschaftlich dabei? Das ist eben einfach wichtiger als beispielsweise Systematik im Deutschen Handballbund. Wie kann ich ein Training richtig planen? Brauche ich eine Übungsform noch vorneweg? Muss ich Technik richtig beibringen? Das ist in Dänemark einfach zweitrangig, sondern da heißt es wirklich, wenn du Handball kannst oder konntest, dann bist du ein guter Trainer. So ganz übertrieben gesagt, aber das ist eben wirklich in dieser Kleinigkeit dann, oder beziehungsweise ist es keine Kleinigkeit, aber das ist eben dann diese unterschiedliche Kultur, die da einfach mitspielt.
Nochmal das Stichwort Kultur am Ende einer Antwort von dir, und nochmal greife ich das sehr, sehr gerne auf. Diese Kultur in Dänemark, die wurde mir dann auch nochmal da in Herning in dieser Hotellobby erklärt, wo sie dann gesagt haben, ja, in unserem kleinen Dorf, da ist die Tür der Halle immer auf. Und auch das haben wir in den letzten Jahren in verschiedenen Podcasts, Medien und so weiter in Deutschland häufig thematisiert. Das betrifft ja nicht nur den Handball, betrifft ja auch andere Hallensportarten. Bei uns kommt dann der Hausmeister und der sagt, nee, ihr müsst jetzt hier raus. Ist es tatsächlich so? Nimmst du das da vor Ort auch so wahr? Es ist sozusagen immer Tag der offenen Tür.
Bevor ich die Antwort gebe, muss ich sagen, ich finde dieses Argument ein bisschen überbewertet, weil es eben auch in Dänemark hier Hallenprobleme gibt. Die werden aber anders gelöst. Das muss man vorwegnehmen. Auf der anderen Seite, und das finde ich eben einfach überragend, und das ist dann eben auch wieder Thema Kultur, greifen wir es ein drittes Mal auf, hatte ich hier eine deutsche Mannschaft, die ich kannte, hatte ich gefragt, können die hier irgendwo Handball spielen, können die hier übernachten? Und dann kommen die Freitag an, sage ich denen, hallo, hier ist die Halle. Und dann kommt der Hausmeister, Thema Hausmeister, und fragt, was macht ihr eigentlich hier? Dann habe ich auf meinem halben Dänisch damals geantwortet, ja, hier ist abgeklärt mit dem und dem. Die wollen hier Handball spielen und übernachten. Und dann war ich natürlich so, Thema Deutsch, scheiße, wir werden gleich hier rausgeworfen, hier wusste keiner Bescheid und eine Unterschrift liegt sowieso nicht vor. Antwortet er, alles klar, wo soll ich euch das Licht anmachen? Und hat uns nochmal gezeigt, wo wir das machen können. Also es ist wirklich so, dass eben diese ja offene Hallen hier gelebt wird und es eben nicht auf Formalien ankommt oder sonst was, sondern hier sind die Hallen offen. Hier kann in der Theorie jeder überall, also nicht überall, aber rein. Und das wird eben auch gelebt. Und das ist dann eben auch wieder dieser kulturelle Unterschied, der damit reinspielt.
Wenn ich dich richtig verstehe, habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland diese Möglichkeiten eventuell so gar nicht haben. Also erstens, bei uns müssen die Trainer oder Trainerinnen einen Schein haben, damit sie was dürfen. Zweitens, wir sind kulturell einfach anders aufgestellt als die Dänen. Das kann man ja auch nicht ändern. Also das ist einfach eine schwierige Nummer. Drittens, man darf da einfach in die Hallen, wenn man irgendwie was organisiert und abspricht, ist überhaupt gar kein Problem. Hallenprobleme haben wir natürlich, was die Anzahl angeht, wahrscheinlich in den meisten Ländern. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber diese Offenheit, da habe ich Zweifel, Lars, ob wir die in Deutschland bekommen können.
Nein, also wie du sagtest, also wenn ich jetzt nach Deutschland gehen würde und sagen würde dem DAB, Trainerscheine sind völlig Quatsch, dann weißt du, glaube ich, selber, da würde ich dann ganz schnell rausgeworfen werden unter Motto, was erzählt er uns da? Diese Formalitäten und diese, ja, Deutschheit ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber dieses Beamtentum, das ist auch unsere Kultur. So, und damit muss man dann vielleicht eher arbeiten und das versuchen, in kleinen Teilen zu verbessern. Aber das hindert natürlich, wie du sagtest, okay, der Hausmeister lässt uns nicht rein, weil wieder irgendwas Wichtiges ist oder sonst was. Oder der Trainer kann nicht Trainer sein, weil er keinen Schein hat. Ja, also das hindert natürlich auf jeden Fall.
Lass uns mal ein bisschen sprechen über die Art des Trainings. Wie wird denn da mit jungen Spielern gearbeitet? Ist das so viel anders als in Deutschland?
Nicht großartig, sagen wir es mal so. Die Trainingsstruktur ist ähnlich. Es wird sich ganz normal warm gemacht und dann eben auch schon kleiner Unterschied, man kommt schnell ins Spielen. Und das ist dann eben auch vielleicht der größte Unterschied und dieser Hauptfokus, den ich auch eben kulturell bedingt schon eben genannt habe, Thema Offenheit, Thema viel Fokus auf Handballahnung im Endeffekt und nicht klein detailliert arbeiten. Das bemerkst du dann eben auch im Training, dass diese Trainingsgestaltung darauf ausgelegt ist, dass so viel Handball gespielt wird wie möglich. In Deutschland ist eigentlich das Ziel eines Trainings, so viel zu wiederholen wie möglich. Und so gestaltet sich natürlich das Training anders, dass beispielsweise in Deutschland, da reden wir dann immer vom effizienten Training, dass eigentlich alles, und das habe ich eben schon ein bisschen in den Trainerschein gesagt, dass alles darauf ausgelegt ist, die Kinder so viel wiederholen zu lassen wie möglich. So, und in Dänemark sagt man, lass uns Handball spielen. Da sagt man natürlich trotzdem, okay, um besser zu werden, muss ich genauso wiederholen, aber die wiederholen dann lieber im Spiel als in Deutschland, und jetzt übertreibe ich wieder, aber es ist tendenziell der Fall, als im 1 gegen 0 gegen den Airbuddy. So. Und das sieht man eben viel, ja eigentlich überall, und da ist eben auch ein ganz, ganz großer Fokus, und das ist dann vielleicht eben dieser zweite große Unterschied, nicht diese Trainingsgestaltung, sondern was fokussiert wird. Und Training heißt in Dänemark in der Tendenz oder beziehungsweise aus deutscher Sicht, ich glaube, das ist das bessere Wort, aus deutscher Sicht nicht effizient trainieren und alles durchgetaktet haben, sondern auch genügend Raum zu lassen, damit sie hundertprozentig bei der Sache sind. Und das heißt eben auch, und da habe ich ganz, ganz viel gelernt von Magnus, unserem damaligen U17-Trainer in Skanderborg, lass sie Pause machen. So, lass sie zur Not 3-4 Minuten Pause machen, aber sorg nicht dafür, dass sie da in der Pause noch Zeitdruck haben beim Wassertrinken, damit sie im besten Fall noch nicht mal irgendwie reden können über die Woche oder sonst was, sondern lass sie Pause machen mit dem Ziel, dass sie dann in den Übungen beziehungsweise in den Spiel voll da sind und mit voller Kreativität da sind und mit voller Freiheit und mit vollem Spaß dabei sind. Und in Deutschland hast du das große und ganze Ziel, dein Training so effizient wie möglich zu gestalten. So. Und da ist eben, sage ich mal, diese große Problematik, die ich auch immer wieder angesprochen habe und jetzt eben auch sehe, dieser Spaß, in einem Spiel ist das Allerwichtigste. Und jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen mehr in Handball. Diese Kreativität, diese Spielfreude, diese Schnelligkeit, diese Passgeschwindigkeit, Entscheidungsgeschwindigkeit, die kommt dann eben auch teilweise daher, dass die Spieler voll frisch sind und mit vollem Engagement, sage ich mal, dabei sind. Und in Deutschland versucht man aus Trainersicht das effizienteste Training zu haben und quasi Maschinen zu formen, auch wieder überspitzt gesagt. Und dementsprechend hat man im deutschen Training ganz viele Wiederholungszahlen und da sagt der Trainer, was richtig ist und lässt sie vielleicht da mal ausprobieren, aber kommt dann mit der strikten Ansage, okay, so wird's gemacht. Und in Dänemark hat man ganz unterschiedlichen Fokus und eben dann auch in der, sag ich mal, Gestaltung und eben auch in den Korrekturen und wie sie miteinander umgehen.
Du hast jetzt ein Wort in den Mund genommen, was mich so ein bisschen schockiert, aber ich fand es sehr, sehr passend. Das war das Wort Maschine. Und vorher hast du auch gesagt, dass es klare Strukturen gibt und dass das in Dänemark anders ist. Da sind die freier. Das heißt, sie können sich ja einfach mehr entfalten. Sie können so agieren, wie sie denken, dass es richtig ist und lernen dadurch automatisch mit. Natürlich würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn du eine Sache im Training 1000 Mal wiederholt hast in der Saison, wirst du am Ende der Saison in dieser Sache besser sein. Das ist ja ganz normal. Aber du lernst vielleicht halt nicht so nebenbei. Und ich glaube, diese Spielfreude, von der wir immer sprechen, wenn wir Dänemark spielen sehen, die Nationalmannschaft, die bekommst du nicht, wenn du 1000 Mal irgendwas strikt wiederholst, sondern ich glaube, dass man sich diese Freiheit, diese Kreativität, dieses teilweise ja Schweben über die Platte eigentlich dann eher holt durch diese Freiheit, die man vielleicht dann, so wie du das erklärst, im Jugendbereich während des Trainings hatte. Oder sehe ich das komplett falsch?
Nein, da liegst du ganz richtig und da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Input zu liefern. Was in Dänemark anders gemacht wird, ist es diese Trainingsplanung generell. Wenn du in ein Training gehst mit 12 Spielern in Dänemark auf eine gesamte Halle, dann finden sie das Training scheiße. Egal, was du für schöne individuelle Techniksachen mit reinbringst oder sonst was, mit tollen Ideen, 3 gegen 3, mit Tempospiel, ist egal. Die Spieler, auch die Trainer, finden es dann ein schlechtes Training. Wenn du in Deutschland reingehst und sagst, guck mal, wir haben nur die und die Anzahl, dann freuen sich viele Trainer und sagen, cool, jetzt kann ich endlich mal mit denen individuell arbeiten. Und in Dänemark ist, wie gesagt, das ein schlechtes Training. Und das endet damit, dass sie eigentlich jedes Training mit irgendeiner Mannschaft zusammen trainieren und tendenziell immer 20 bis 30, ja, 30 sind schon zu viel, weil es dann wirklich irgendwann auch aufhört, sage ich mal, mit jeder kann viel rumrennen. Man trainiert immer gemeinsam. Egal, ob es eine Mannschaft über dir ist mit einer U19, egal, ob es unter dir ist. Und eben auch in den Extremfällen, was halt auch häufig gemacht wird, dass beispielsweise die U15 mit der Liga-Damentruppe trainiert. Das war für mich auch komplett neu. So. Und das wird eben gemacht, um Thema Kreativität und Lösung zu fördern, weil natürlich Handball, und da kommt das auf das Wort Spielen an, die müssen spielen können. Und jede Situation ist immer anders. Es ist ein anderer Tag, es ist ein anderes Wetter. Mal drückt der linke Schuh, mal der rechte. Mal hast du einen großen Spieler, mal einen kleinen Spieler. Also da können wir über etliche Details reden. Mal hast du ein Finale, mal ein Halbfinale oder sonst was. So. Und diese Spieler werden dazu ausgebildet, in etlichen verschiedenen Situationen ihre Lösung zu finden. Und deutsche Spieler werden ausgebildet, um die beste Lösung zu finden, aktuell. So. Und das ist eben dieser Unterschied. In Deutschland versuchen wir genau mit diesen Wiederholungszahlen zu wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und in Dänemark wird gesagt, wir wiederholen das, aber in 100 unterschiedlichen Situationen. Und das eben auch komplett anders. Wie gesagt, da trainiert man dann mit den Ligadamen lieber zusammen, als nur mit 12 Leuten zu trainieren. Und dementsprechend, und da kommt dann eben auch wieder diese Handlungsschnelligkeit, diese individuelle Qualität her, weil sie es immer wieder gegen unterschiedliche Gegner und auch Mitspielern üben müssen und trainieren müssen.
Es sind ja dann auch, wie du gerade sagst, jedes Mal andere und neue Situationen. Diese Trainingsstruktur, also wir reden jetzt nicht über Hallenproblematiken oder sowas, diese Trainingsstruktur, Lars, also beim besten Willen, die kann man doch auch in Deutschland hinkriegen, wenn man es möchte.
Wenn man es möchte. Aber dafür muss man dann eben auch offen sein, anders denken. Und das ist eben, oder das habe ich auch immer wieder gesagt, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig zu sagen, du kannst es nicht kopieren und einfach so machen wie die Dänen. Denn, und das hatte ich eben gesagt, wenn man mit 12 Leuten in ein Training geht in Dänemark, dann finden die das schon mal von Anfang an schlecht. Wenn du aber in ein deutsches Training mit 12 Leuten gehst, denken auch viele Spieler, das ist sehr, sehr gutes Training. Und darauf kommt es eben auch an, Thema Motivation und Eigenmotivation und selber denken, sage ich mal, dass sie sich entwickeln können, dass man das eben nutzt. Und dementsprechend sage ich jetzt nicht unter Motto, wir müssen jetzt hingehen und alle müssen mit unterschiedlichen Alterskategorien trainieren und so weiter, sondern ich sage, okay, man sollte sich ein bisschen anpassen und beispielsweise Training mehr so zu sehen als ein Spiel. Und ich glaube, wenn man wirklich ernsthaft diesen Grundsatz verfolgen würde, man muss mehr spielen und weniger trainieren. Ich nenne es mal wirklich trainieren, weil in Deutschland ist es immer ein Training. Und dann kommen die ganzen Deutschen und sagen, okay, wir müssen trainieren, trainieren, trainieren. Sondern wenn sie nur ein bisschen mehr sagen würden, okay, wir nennen das ganze Spiel oder Spieltraining oder sonst was, dann würde da sicherlich schon viel passieren. Aber man kann natürlich nicht in ein System gehen und das komplett kopieren. Dann geht das genauso schief. Diese Erfahrung musste ich eben auch machen. Dachte, ich bin guter Trainer und kenne viele verschiedene gute Spiele oder Formen. Das funktioniert in Dänemark auch nicht. Da gucken die dich an und fragen dich, was wir hier eigentlich trainieren, obwohl es in Deutschland beispielsweise geklappt hat.
Ja, eben. Die Kinder sind aber hier anders erzogen worden, zumindest im Handball, als das in Dänemark der Fall ist. Deswegen ist dieser Vergleich dann am Ende auch sehr, sehr schwierig. Das hört sich so ein bisschen so an, als würdest du gar nicht mehr im deutschen System arbeiten wollen, oder verstehe ich das gerade alles komplett falsch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt auch schon bemerkt in meiner Zukunft, sag niemals nie. Ich habe nie darüber nachgedacht, ein PhD zu machen. Ich habe nie in irgendeiner Ansatzweise gedacht, ich dürfte mal bei GOG nur einen Fuß reinsetzen, so ungefähr. Ja, ist ein bisschen anders passiert. Aber ja, also das deutsche System, und das ist ja mein Punkt, ist in der deutschen Art und Weise nicht effizient genug. So, siehe einfach absolute Zahlen, wie viele Spieler wir haben und was dabei rauskommt. Und da würde ich schon sagen, das ist natürlich Luft nach oben. Ja, und das ist dann eine komplett andere Frage, ob ich nochmal zurückgehen würde. Das hat natürlich auch nicht nur mit Handball was zu tun, sondern auch mit einem normalen Leben, was man noch nebenbei so hat. Aber ja, es hat alles seine Vorteile. Aber was ich einfach hier extrem gut finde, ist einfach diese Offenheit. Und dadurch habe ich ein komplett anderes Leben als in Deutschland. Und aktuell bin ich einfach glücklicher und hier absolut zufrieden. Wer weiß, was in 5 Jahren ist.
Naja, wenn man im Jugendbereich unterwegs ist, auch mit der Durchlässigkeit, die es in Dänemark gibt, das ist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen das Schlaraffenland für Jugendtrainer, aber natürlich sehr, sehr spannend. Und nochmal, es sind halt auch viele kurze Wege. Ich glaube, dass das einfach auch sehr angenehm sein kann. Wir müssen natürlich auch noch über diese Videogeschichte sprechen. Wie sieht das bei dir aus? Wie schnell geht das, auch die wichtigen Szenen rauszufiltern, weil du ja sagst, die Trainer sollen direkt nach dem Spiel oder vielleicht auch in der Halbzeitpause wissen, was war genau los, welche Daten sind wirklich wichtig?
Ja, also dazu muss man sagen, ich bin in diesem System wirklich dafür da, um nach dem Spiel schnellstmöglich Szenen zu haben, inklusive der Datenanalyse. Das heißt aber, in der Tendenz am nächsten Tag. Wir reden nicht von Live-Analyse, wie es häufig gemacht wird, sondern wir reden wirklich darüber, und da habe ich das dann vielleicht ein bisschen falsch oder nicht falsch erklärt, sondern gehe ich jetzt nochmal drauf näher ein. Ich sorge quasi dafür, dass wir extrem viele Daten haben. So. Und die Daten sind beispielsweise, ein wichtiger Punkt ist die Aufstellung in der Abwehr. Und wo beispielsweise gegen welche Sektoren, in welcher Situation angegriffen wird, mit der Denkweise, okay, was passiert danach? Wo wird abgeschlossen, in welcher Situation? Und wenn man das dann über jetzt beispielsweise jetzt inzwischen schon 40 Saisonspieler hat, dann kann man deutlich besser sagen, was funktioniert und was nicht, in welcher Situation. Beispielsweise in welcher Konstellation, Abwehrkonstellation, sind wir am besten im 7 gegen 6 und wo wird was im Idealfall zugelassen? So. Oder eben das Ganze im 6 gegen 6. Im Angriff beispielsweise geht es darum, welcher Spieler in welcher Situation welchen Wurf am besten kann. Um dann eben zu sagen, oder beispielsweise Tempospiel, um dann eben zu sagen, okay, was funktioniert gut und was nicht. Und diese Analyse basiert vor allem auf, wir nennen es Expected Goals. Das ist eigentlich unser wichtigster Parameter, wo wir Sachen auswerten. Wir gucken natürlich auch auf die absoluten Zahlen. Die sind dann beispielsweise Richtung Analyse ganz, ganz wichtig. Wie viele Würfe beispielsweise mit welcher Abschlussquote wir bekommen. Aber wir sagen da eben, ist dann auch wieder wichtig, wie gut die Situation ist, sage ich mal. Und das ist, was wir mit diesen Expected Goals machen. Wir gucken, wie gut war die Abschlusssituation? Ganz einfaches Beispiel, 1 gegen 0 Kontra ist bei uns, der Ball muss rein, ganz einfach gesprochen. So, wenn wir jetzt einen normalen Positionsangriff angehen, in 6 gegen 6, ist ein normaler Außenwurf, ich glaube, das wurde gerade auch nochmal nachgewiesen, irgendwie so bei 72%. Es kommt immer ganz auf den verschiedenen Winkel an. Und so gehen wir quasi rein und gucken uns ganz genau an, wo was gut funktioniert und mit welcher in Klammern, ich sage in Klammern, weil wir da jetzt keine mathematische Formel hinter haben, sondern ich das Ganze dann bewerte nach unseren Schematas, wie gut diese Möglichkeit war. Und darauf gehen wir ein und dann gucken wir eben, was wo funktioniert, um dann beispielsweise, und das ist meine Hauptaufgabe, von diesem Bauchgefühl, was man nach einem Spiel hat, wegzukommen und am nächsten Tag dann wirklich sagen zu können, okay, das war wirklich so, da und da haben wir viele Situationen, gute Aktionen gegen uns gehabt, deswegen war der und der Spieler nicht ganz so gut an dem Tag oder das hat sehr gut funktioniert, aber vielleicht hat unser Außen bisschen mehr geholfen als normal oder das muss man ja auch immer oft mit dazu sagen, mit welchem Matchplan sind wir reingegangen und was haben wir daraufhin für Chancen zugelassen und wie gut waren die und mit welcher Abschlusswahrscheinlichkeit. Und eben ein weiterer Punkt ist eben nicht nur das am nächsten Tag, sondern regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, das eben als große Gesamtanalyse zu bekommen, um da dann eben nicht nur, wie es ja häufig ist, der und der Spieler hat so und so viele Tore mit der Quote zu haben, sondern dann wirklich zu gucken, warum hat dieser Spieler diese Quote und welche in der Theorie hätte er eigentlich haben sollen. Beispielsweise, wenn jetzt ein Außen nach 100 Schüssen 80% hat, dann kann das natürlich extrem gut sein, kann aber auch sein, dass der 100 Mal ein Tempo-Gegenstoß gelaufen ist, wo wir dann sagen sollten, der hätte davon 100 gemacht, hat aber nur 80% gemacht. Oder ein Spieler hat nur 30% Quote. Liegt das eventuell daran, dass er die ganze Zeit Würfe in passivem Spiel, im Zeitspiel beispielsweise sich jedes Mal vornimmt oder dann abschließt? So, das kann ja viele verschiedene Parameter haben und Gründe haben, warum gewisse Prozentualwerte da zustande kommen. Und da sorge ich dafür, dass diese Daten vorhanden sind, um auch datenbasiert zu sagen, okay, das funktioniert und das nicht.
Hast du denn das Gefühl, also ich bin mir relativ sicher, sonst würden sie ja nicht mit dir arbeiten, dass die Trainer auch diese Daten sinnvoll nutzen? Richten die vielleicht auch mal ihren Plan ein bisschen danach aus, weil sie halt Werte haben aus einem Spiel davor oder gegen den gleichen Gegner aus der ersten Hälfte der Saison?
Ja, da gehst du mit der Frage schon gut rein. Am Ende ist es immer noch ein Spiel. So, und wir versuchen halt mit Daten bessere Entscheidungen zu treffen. Und am Ende, und das habe ich auch immer wieder gesagt und das habe ich in den Besprechungen gesagt, und deswegen ist es auch umso wichtiger, gemeinsam zu arbeiten und eben nicht nur auf Daten zu gucken, sondern am Ende muss der Trainer eine gute Entscheidung treffen. So, und da versuche ich zu unterstützen. Und da sage ich auch eben, damit er Entscheidungen treffen kann, dafür sind die Daten gut. Und dann liegt es natürlich an diesem Team oder da sage ich jetzt mal bewusst Trainerteam, weil da ganz viele auch Leute sind, die im Spiel entscheiden. Die schauen sich das an und das ist ein Teil einer Entscheidung. So, und diesen Teil, dafür bin ich quasi da.
Glaubst du denn, dass die Videoanalyse in den nächsten Jahren noch einen größeren Raum einnehmen wird? Weil ich habe schon den Eindruck, dass das in den vergangenen Jahren so passiert ist. Aber ich kann natürlich schlecht einschätzen, wie viel ist da wirklich noch drin? Weil ein Handballspiel wird halt immer ein Handballspiel bleiben.
Absolut. Ich glaube, und das sieht man jetzt ja auch an dem Trend, es wird immer weniger alte, in Klammern alte Trainer geben, die aus dem Bauchgefühl entscheiden. sondern es wird wirklich drauf ankommen, oder zumindest aktuell, und das ist ja so, wer in welcher Situation was am besten kann. So, deswegen ist, oder meiner Meinung nach, das Handballspielen ein bisschen simpler geworden, in Anführungszeichen, ein bisschen weniger alter Handball, wo viel gekreuzt worden ist, um dann eine Situation zu haben, sondern heute sieht man ja wirklich ganz viel schnelle, individuelle Aktion. Und da kommt es dann eben am Ende auf den Spieler an, wo wir dann aber mit diesen Daten unterstützen können. Und da wird natürlich dann das Interessante, wie ich habe es am Beispiel mit dem Außen, der 100 Mal einen Tempo-Gegenstoß gemacht hat und 80% hat. Da kann man dann wirklich darauf basierend sich angucken, wo was funktioniert. So, insofern, ich glaube schon, weil das auch der nächste Schritt in Richtung Professionalisierung im Handball ist. Das hat ja auch einen Grund, warum es in der NBA, in der NFL oder im Fußball da viel, viel mehr hingearbeitet wird. Und da muss man dann eben sagen, der Handball hängt dem 10, 15 Jahre hinterher gefühlt, was das angeht. Hier gibt es noch keine KI, die das automatisch erfassen kann. In der Bundesliga kommt es jetzt so langsam und sicher, beispielsweise mit diesem HPI-Wert, mit diesen ganzen Daten, die erhoben werden können, um viele Sachen zu unterstützen. Deswegen muss ich vielleicht auch antworten, weil es aktuell mein Job ist. Nein, aber ich glaube schon, dass da viel hingeht, eben versuchen, diese Entscheidung auch datenbasierend zu unterstützen.
Also ich würde mir wünschen, dass wir noch bessere Daten bekommen. Ich bin zum Beispiel nicht so ein großer Freund des HPI, weil ich denke, dass der noch nicht maximal ausgereift ist. Wenn ich sehe, welche Daten zum Beispiel im US-Sport genutzt werden, das nennt man dann dort ja Cybermetrics, also Daten, die wirklich sehr, sehr viel helfen können, insbesondere, ich sage mal, im Baseball und im Basketball, mittlerweile auch im Eishockey, im Football ist es immer noch ein bisschen komplexer, weil ja auch das Wetter da nochmal eine Rolle spielt und die Spieler sich auch sehr frei auf dem Feld bewegen können, dann, wenn es losgeht zumindest, ja, dann ist es schon erstaunlich, wie weit wir eigentlich im Handball zurückhängen, finde ich schon.
Ja, 100%. Ich glaube, das ist jede Woche eine neue Diskussion. Ich weiß nicht, ob du selber spielst, Start 7, wo es gewisse Punkte gibt für gewisse Aktionen. Und wir unterhalten uns jedes Mal unter Motto, das System, also das kann doch nicht wahr sein. Warum bekommt dieser Spieler in der Situation so viele Punkte? Es gibt noch nicht mal Punkte für einen Assist zum rausgeholten 7 Meter beispielsweise, was ja wirklich eigentlich eine gute Situation ist, denn dadurch kommt ein 7-Meter zustande. So, und selbst da sind wir nicht weit genug, um das wirklich auszuwerten. Gleichzeitig muss man aber einfach anerkennen, wir sind nicht so weit und irgendwo muss man anfangen. So, und jeder Anfang ist schwer, aber das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Beispielsweise sieht man das ja jetzt an Julian Rux, der ganz groß und bekannt ist, auch Richtung IHF viel mitmacht, der da eigentlich so der Vorreiter ist Richtung Datenerhebung, der da ganz schon viel macht. Aber dann unterhalte ich mich mit dem und dann redet man natürlich auch schnell über diese Limitation, dass gewisse Parameter, die ganz, ganz entscheidend sind für ein, ich nenne es mal Torerfolgsquote, für dieses Expected Goals nicht vorhanden sind. Und das passiert aktuell noch. Alles mit, ich nenne es mal Handballerfahrung. Und das muss alles diskutiert werden. Beispielsweise sitzen wir häufig in diesen Sitzungen dann eben auch mit den Trainern und gucken uns Situationen an, wo die mir sagen, okay, das und das ist diese Möglichkeit, also mit Expected Goals. Und wo ich dann so sage, okay, finde ich ein bisschen komisch und dann diskutiert man das. Und in der Theorie, und das versuche ich dann eben auch Richtung langfristig zu entwickeln, hat man genügend Werte, und das meine ich mit diesem Start, irgendwo muss man anfangen, um dann damit auch mit mathematischen Werten dahinter zu stehen und dann zu sagen, okay, wir müssen nicht mehr auf unser Bauchgefühl oder nur auf 2 Parameter gucken, sondern haben auf einmal 5 oder 6 oder 7 verschiedene Anhaltspunkte, woran wir Situationen bewerten, um dann, weil das habe ich eben auch bemerkt über meine Arbeit, man bemerkt immer wieder, da fehlt aber ein Punkt, da fehlt ein Punkt in der Bewertung. Und deswegen, sage ich mal, ist es aktuell noch so wichtig, dass wirklich ein Mensch dahinter sitzt, gerade im Handball, und sagt, okay, das ist eine gute Situation und das ist eine weniger gute Situation, weil wir da einfach noch zu wenige Daten haben. Wenn wir in der Zukunft aber sagen, okay, wir fangen irgendwann an, wie gesagt, mit der Entwicklung und mit dem HPI beispielsweise haben wir die Erfassung von wo, in welchem Sektor wird geworfen. So, dass man dann immer wieder den nächsten Schritt gehen kann und beispielsweise sagt, okay, jetzt haben wir einen Parameter mit Kontakt, ohne Kontakt. Dann geht es irgendwann darum vielleicht, wo ist der Kontakt, weil das natürlich auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Ich kann am Fuß Kontakt haben, das interessiert einen Spieler von 6 Meter tendenziell wenig. Aber wenn ich auf meinem Wurfarm Kontakt habe, ist das ein ganz, ganz entscheidender Faktor, warum es eventuell dann eine schlechte Entscheidung ist zu werfen. So, und dementsprechend geht es darum, irgendwo zu starten, um zu versuchen, dann von Schritt nach Schritt detaillierter zu werden in dieser Datenerhebung.
Ich bin sehr gespannt, ob das gelingen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie schnell sich das weiterentwickelt, wie schnell das auch in Teilen automatisiert werden kann. Auf der einen Seite ist das natürlich gut, weil es Leuten wie dir die Arbeit erleichtert. Auf der anderen Seite kann es natürlich eines Tages dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Leute dafür benötigt werden. Ja, das ist ein bisschen immer die Kehrseite der Medaille. Ich möchte mich aber bei dir sehr herzlich bedanken, weil wir ja vorher gar nicht so konkret wussten, worüber wir sprechen. Ich habe dir da so ein paar Stichpunkte genannt. Ich glaube, einige davon haben wir besprochen, aber aufgrund der Tatsache, dass du so viel zu erzählen hattest, denke ich, sind wir da von einem Thema zum anderen nicht gesprungen, sondern konnten da auch wirklich in die Tiefe gehen. Und das finde ich immer super, wenn man sich dafür die Zeit nimmt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, Lars. Ich drücke dir die Daumen auch, was dein Studium angeht, dass das super zu Ende geht, so wie du dir das vorstellst, und dass du ja vielleicht dann auch noch weitere tolle Möglichkeiten hast in Dänemark. Und wir sind tatsächlich ja nach so einem guten Stündchen, 55 Minuten Stündchen, sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Und ich möchte auch nochmal darauf verweisen, ihr könnt dieses Format, wenn ihr sagt, solche Sendungen wie heute sind super, das ist genau das, was ich eigentlich mal hören möchte, auch unterstützen über patreon.com/kreisab oder auch über PayPal. Ihr findet dazu den Link auf unserer Internetseite kreisab.de in den einzelnen Artikeln zu den Sendungen oder in den Shownotes zur Sendung. Oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an info@kreisab.de. Da könnt ihr dann auch direkt überweisen. Es gibt auch eine Kontoverbindung. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass du dir, Lars, die Zeit genommen hast, und folgt uns sehr, sehr gerne auch bei Social Media, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Das war's für diese Ausgabe. Ich freue mich schon auf die nächste. Bis dann. Tschüss.